Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Es ist, ich glaube, überall in Deutschland noch Ferienzeit. Sachsen geht demnächst zu Ende, wenn mich alles täuscht. Und das heißt, es ist Zeit, um mal was zu lesen. Das haben wir, nehmen uns ja alle vor. Im Sommer sind die ganzen Schwarten dran, die so ein bisschen liegen geblieben sind. Aber so richtige Strandlektüre hat uns Steffen Greiner, hallo erstmal, nicht mitgebracht. Der stellt ja hier regelmäßig für uns neue Romane vor, in denen Musik drin ist, mehr oder weniger laut. Diesmal sind es drei Bücher mit richtig viel Schatten, schwierige Väter und Mutterfiguren, sexualisierte Gewalt, unerfüllte Kinderwünsche. Unterhaltsam sollen die Bücher trotzdem sein, hat er mir vorhin versichert. Aber der kann mir ja viel erzählen. Fangen wir mal zeitlich hinten an mit Mozart. Da sagen einige, ach, na, der hat nur so, und andere sagen, ja, hurra, Mozart, schön, was sagst du?
Ja, wir waren Wunder von Stefan Kord. Es ist natürlich, wie du schon gesagt hast, ein Mozart-Roman, aber es ist ein Nannerl-Mozart-Roman. Ende Juli konnte man den 275. Geburtstag der älteren Schwester von Wolfgang Amadeus Mozart feiern. Aber auch unabhängig davon ist das ja eine Figur, die sich gerade anbietet, unter dem Claim, dass da die patriarchale Musikgeschichte, das Co-Genie, des Urgenies der Klassik quasi so aus der Geschichte rausgeschrieben hätte. Da hat er schon im letzten Jahr eine mittelmäßige ARD-Serie namens Mozart, Mozart, eher, naja, so zahm Elektropop mit Mozart-Motiven und naja, Banalfeminismus rund um Maria Anna Mozart zusammengebracht. Und auch bei dem Buch steht jetzt hinten fett drauf, Frauen werden keine Komponistinnen. Gott sei Dank ist die Nannerl bei Cordes aber eben mehr als das Klischee der übergangenen, zum Schweigen gebrachten Frau. Wir waren Wunder, zeigt es ja im Titel schon, ne? Also da geht's ja auch schon, deutet sich auch eine gewisse Gleichberechtigung an, die allerdings erkämpft ist.
Es geht ja um die Wunderkinderphase. Also das ist Mozart, der so als Siebenjähriger vor der Kaiserin spielt, ne? Das ist so die Geschichte, oder?
Mozart als Siebenjähriger und eben seine Schwester, die ist 11, die ist nicht nur dabei, sondern genauso eine Sensation und wird auch so gezeichnet in den zeitgenössischen Quellen. Die sind beide ultimativ talentiert, offenbar. Das ist ein Coming-of-Age-Roman, aber es ist vor allem ein ganz stimmiges Porträt einer Vater-Tochter-Beziehung. Und Leopold Mozart, der Vater, kommt hier wirklich oft als komplett ignoranter Spack rüber, aber nicht so als Bösewicht, sondern naja, als jemand, der sich verrennt und in diesem immer größeren Chaos, als dass sich diese endlose Tour durch die europäischen Großstädte und Adelshöfe für die Familie so mehr und mehr darstellt, versucht, seine eigene Überforderung mit Autorität zu überspielen, während Nannerl und auch ihre Mutter immer die Situation sehr hands-on dann doch noch retten. Der Mozart, also Wolfgang Amadeus, kommt eigentlich nur als nerviges, irgendwie ja, so neurodiverses Kind am Rande vor, das allerdings tatsächlich mit einer unfassbaren kompositorischen Begabung ausgestattet ist. Irgendwas zwischen einem Störfaktor und so der ökonomischen Geheimwaffe im Familienbusiness.
Ja, Leopold, heute wäre ein überforderter Roadmanager. Das klingt ganz interessant, was du da erzählt hast. Wird denn auch musiziert?
Wie du dir denken kannst, wird in einem Roman über Wunderkinder an Klavier und Geige ausführlich musiziert, ist ja ganz klar. Auch mal mit der jungen Marie Antoinette, der Nana Musikunterricht gibt, zum Beispiel die komplette Musikszene der Zeit kommt vor. Christoph Willibald Gluck, der spätere mögliche Mozart-Rivale Salieri, diverse Namen, die historisch korrekt, aber eigentlich heute total vergessen sind. Anders eben als Nannerl Mozart, was nicht die Musikgeschichte weniger frauenfeindlich macht, aber ihre Geschichte mit dem ganzen Frust über die Sackgassen ihres Lebens, aber auch eben genug ironischem Abstand zum Mythos zu lesen, wie der Stefan Cordes das hier schreibt, mit viel Ambivalenzen in ihren Gefühlen, das macht dann doch mehr Spaß als die Reduktion der Figur auf den Schatten, den ihr Bruder wirft.
Schatten gibt es ja heute viel, auch bei In Bloom. Und ja, der Titel erinnert an Nirvana.
Das ist in der Tat ein Track von Nirvana. Und Nirvana ist auch ein ganz großer musikalischer Bezugspunkt in diesem Buch der australischen Schriftstellerin Liz Allen. In Bloom, das spielt in einem Australien jenseits vom Bondi Beach, in einer armen Kleinstadt an der Küste, die Welt alleinerziehender Mütter mit arbeitslosen Teilzeit-Boyfriends, mit Gewalt, mit Armut. aus der eine nur in Wir-Form auftretende Gruppe von Mädchen es dann rausschaffen will, indem sie einen Bandwettbewerb gewinnen. Es ist 1994, Cobain lebt noch, aber eben auch der Traum, dass Rockmusik die Welt verändern kann. Das wirkt tatsächlich fast ein bisschen gestriger, als ein bisschen fremder als die Kämpfe, die dann Annal Mozart mit ihrem Vater auslebt.
Hm. Dass Punk über die Leute kommt wie eine Erleuchtung und dann alles anders ist, ist aber auch schon oft erzählt worden. Was macht denn dieser Roman anders?
Ganz klar, das ist eine alte Geschichte. Frustrierte Teens, die dann auf die Instrumente eindreschen und Rebel Girl schreien. Ne? Für so Situationen sind ja auch Lieder wie Rebel Girl von Bikini Kill oder Teenage Lobotomy von Ramones ja eigentlich auch gemacht. Es ist schon die Perspektive, also drei einstimmig als wir auftretende 13-Jährige. Das zieht natürlich einen ganz besonderen Klang nach sich. The Bastards nennen die sich als Band, eben weil sie keine richtigen Väter haben und Außenseiterinnen sind. Und es geht auch um einen Musiklehrer, der vielleicht ihre frühere Freundin missbraucht hat, aber sie wollen seine Unschuld beweisen, weil nur er sie wiederum zu dieser Battle of the Bands bringen kann. Und das ist ein fast schon monströser Take, der diesen ganzen Text dann in so einer ganz unguten Stimmung schwingen lässt. Was aber natürlich toll ist, ne? Also wenn ein Buch das dann hinkriegt. Bewegt hat mich tatsächlich auch, wie Kurt Cobain nach seinem Suizid für die drei nicht mehr dieses Idol ist, sondern einfach auch ein weiterer Vater, der seine Tochter im Stich lässt. Und das ist eine Perspektive, die ich wirklich selten gelesen habe, jedenfalls nicht in Musik oder in punkjournalistischen Texten. Frances Bean ist jetzt eine von uns, sagen die dann. Und diese Verschwesterung, die finde ich ehrlich gesagt fast noch mehr Punk als so eine übliche Rede vom System, was auf jeden Fall jetzt gesprengt gehört.
Frances Bean, Tochter von Courtney Love und Kurt Cobain. Du hast uns auch dementsprechend nichts zum Hören von Nirvana mitgebracht.
Genau, stattdessen gibt es eine Künstlerin, die im Buch einmal als Kontrast zu den eigenen, ja doch eher bescheidenen Gitarrenkünsten der drei Freundinnen herhalten muss, die aber auch eine Wegbereiterin tatsächlich der Riot Girls ist, Joan Jett, hier mit ihrer Band The Blackhearts. Und ich habe eine Single ausgesucht, I Hate Myself for Loving You aus dem Jahr 1988.
Joan Jett and the Blackhearts, eine Frau in der Rockgeschichte, die leider auch immer wieder ein bisschen übersehen wird, aber hier war sie gerade zu hören. Wir haben noch ein drittes Buch, da geht es auch wieder um Elternschaft, Steffen, oder besser auch um die Frage, ob man Eltern werden wird.
Ja, es geht um wahnsinnig viel in Luft nach unten von Tamara Steiner. Und auch, ja, die ganze Komik und das ganze Elend der Reproduktionsmedizin wird nochmal ausgebreitet, aber auch Affären, Infrastruktur, Mittelalter, Eheleute, das Verhältnis zur eigenen psychisch kranken Mutter, das Buch spielt zu großen Teilen am Ochridsee, also auch die ganze Geschichte und das Nachwirken Jugoslawiens ist Teil der Textur. Und lang war ich beim Lesen unsicher, ob das funktioniert. Ich finde aber unterm Strich, das tut's. Und Musik, ne, das fehlt jetzt natürlich noch. Die Hauptfigur Eva ist Musikerin in einem Wiener Ensemble für Kunstmusik namens Klangkollektiv.
Ja, da in dem Milieu kennt sich die Autorin aus. Sie ist ja Bratschistin, ne?
Genau, auch Tamara Steiner ist selbst viel in der neuen Musik unterwegs, spielt in Ensembles in Wien, in Bratislava, war allerdings auch schon mit den Wiener Sängerknaben unterwegs, also in sehr klassischen Gefilden. Überhaupt spiegelt sich viel von Eva auch in der Autorin. Beide kommen aus dem heutigen Slowenien, gingen dann als junge Menschen nach Wien ans Konservatorium. Für Eva ist klar, dass Musik eine Möglichkeit ist, aus einer bedrückenden Welt rauszukommen, aus der Depression im Elternhaus. Und Eva wird im Verlauf des Buchs auch, naja, so halb eine 10-jährige Pflegetochter aufgedrückt. Und auch für sie soll Musik das sein. Sie sieht, also Iva sieht in ihr das Gesangstalent und fördert sie, damit sie eine andere Perspektive kennenlernen kann als nur das Provinzhotel in Nordmazedonien, in dem ihre Oma arbeitet, während ihre Mutter in Schweden Geld verdienen muss.
Die Musik, die im Buch vorkommt, ist dann vor allem neue Musik da, ne?
Arnold Schönberg ist hier der große Name. Gelungen finde ich, wie sich kurz das Gedicht des Schönberg als Grundlage für seinen Abschied von der Tonalität nimmt. Verklärte Nacht heißt das Stück. Dieses Gedicht wird zu sowas wie einem Leitmotiv des Buchs, scheint sich das zu entwickeln. Da geht es um ein Paar, sie ist schwanger, wurde schwanger noch bevor sie ihre große Liebe kennenlernte und jetzt gehen die beiden eben durch die kalte Nacht. Aber das ist dann eben doch auch wieder angetäuscht. Im Buch, wie vieles hier, weil das Buch auf klare Handlungsbögen verzichtet und eher chaotisch Leben imitiert und das ziemlich gut.
Vielen Dank, Steffen Greiner. Drei Bücher haben wir vorgestellt, alle in den letzten Wochen erschienen. Tamara Steiner, Luft nach unten im Solnay Verlag, In Blumen von Liz Allen im Unionsverlag und Wir waren Wunder von Stefan Cordes. Das ist bei Penguin erschienen. Kann man trotzdem versuchen am Strand, so ein bisschen Abkühlung. Habe ich so das Gefühl, dass das immer aus, mindestens aus dem letzten Buch strömt eine gewisse Kälte. Danke, Steffen.